Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Todesmutig, unserem Podcast. Und Benny, du sitzt mir hier so quer gegenüber auf dem gelben Sofa, dem Samtsofa im Musikzimmer im Lavia-Haus. Und als ich mich hier hingesetzt habe, kam der Gedanke wieder auf, die Frage, die ich dir letztes Mal gestellt habe: Benny, dein Vater, warum kann er sich glücklich schätzen, warum kann er stolz sein, dich als Sohn zu haben, gehabt zu haben? Und vielleicht ist dir da ja noch was nachgegangen. Das ist ja oft so, wenn man dann mit dem Auto nach Hause fährt, dann denkt man auf einmal, ach, das hätte ich auch noch sagen können oder das könnte auch sein.
Ist tatsächlich so gewesen, weil mir ist so aufgefallen, ich habe die Frage ja beantwortet und ganz viele Eigenschaften aufgezählt, für die oder auf die, über die mein Vater stolz wäre, Eigenschaften von mir. Und ich habe aber direkt auch ein bisschen relativiert und gesagt, aber eigentlich sind das auch alles Eigenschaften, die er mir mitgegeben hat. Und das ist auch so. Also natürlich trage ich ganz viele Eigenschaften meines Vaters auch in mir. Das ist nun mal biologisch ja auch so. Und gleichzeitig dachte ich mir, aber ich bin kein Klon meines Vaters, sondern ich bin ja ein ganz eigener Mensch und mich macht eigentlich sogar noch viel mehr aus als die Eigenschaften, die er mir mitgegeben hat. Und ich glaube, dass es noch mehr Dinge gibt, auf die er stolz ist, außer die Eigenschaften, die ich so von ihm habe. Das ist mir noch so, ja, hat noch so nachgearbeitet ein bisschen.
Ja, und wo du das gerade sagst, da denke ich auch, manchmal möchte man ja so lieb Kind sein, weil man dafür ja auch gelobt worden ist oder vielleicht auch noch gelobt wird, dass man das so gut macht im Sinne von Vater oder Mutter. Und wenn ich irgendwann vielleicht denke, ich bin immer nur gut, wenn es so genau meinem Vater oder meiner Mutter gefallen würde, dann kann ich mich selber ja gar nicht entwickeln. Aber auch diese Eigenentwicklung macht ja häufig Eltern auch stolz, dass sie auch selber darüber staunen, weil sie da nicht dran gedacht haben, weil sie das nicht haben. Mhm. Und aber vielleicht auch den Grundstein eben dafür gelegt haben. Mhm.
Ja, stolz sein über das, was Kinder schaffen, was man selbst nicht geschafft hat oder nicht gemacht hat vielleicht auch, ne? Und gleichzeitig auch, da musste ich gerade noch mal dran denken, weil das ja so ein bisschen auch das Thema unserer heutigen Folge ist, das Lavia-Lebensweg- und Trauermodell, dass ich mir dachte, vielleicht habe ich auch in der letzten Folge, vielleicht war ich da auch einfach an einer anderen Stelle und habe vielleicht auch die Frage anders beantwortet, als ich sie eben heute beantworten würde. Dass ich auf dem Weg ja irgendwie weitergegangen bin, dann nochmal nachgedacht habe oder vielleicht auch nochmal mehr und anders gefühlt habe, als ich das beim letzten Mal getan habe.
Ja, wie geht es dir? Und frag mich das 10 Minuten später, frag mich das einen Tag später. Das ist abhängig von den Begegnungen, die ich dann zwischendurch hatte oder von meinem Schlaf, den ich zwischendurch hatte oder von Erinnerungen, die aufgeploppt sind.
Mhm. Ja. Ja, und das ist eben nichts Endliches, also nichts, was, ne, also was schert mich mein Geschwätz von gestern, sagt man ja auch so, ne? Und das ist ja tatsächlich eben auch so. Oder das bekomme ich in der Trauerarbeit auch ganz oft mit, dass Leute denken, irgendwann haben sie ihre Trauer quasi abgearbeitet. Das ist traurig und dann ist es vorbei. Und wenn man sich dieses Modell anschaut, das du ja quasi entwickelt hast, und dann sieht man nochmal, dass das kein geradliniger Weg ist mit Start und Ziel, sondern dass das ein Labyrinth ist, dass das, dass man immer wieder an unterschiedlichen Stellen steht, in einer Trauer oder in der Traurigkeit, aber eben auch im eigenen Leben.
Ja, ganz genau. Dass auch immer wieder Bewegung drin ist. Manchmal ist vielleicht Stillstand drin oder man dreht sich im Kreis. Aber dass das Leben einen manchmal auch mitnimmt, da wo man so denkt, die Welt müsste doch jetzt stillstehen. Und dann wird man doch mitgezogen. Und ja, das Lebensweg- und Trauermodell, das entspricht eben tatsächlich dem Leben, so wie wir das kennen. Und von da, wenn man sich damit beschäftigt, dann wird man so viele Sachen wiedererkennen und verstehen. Oder ich habe Männer und Frauen hier, insbesondere Männer und insbesondere tatsächlich auch Ingenieure und Architekten, die hier hinkommen, weil die verwitwet sind oder verwaiste Eltern sind, weil das Kind gestorben ist, die sagen, das ist so logisch. Wir haben uns das zu Hause nochmal angeguckt und da haben die wirklich mit dem Blick vom Ingenieur oder Mechaniker einfach drauf geguckt. Aber im Grunde, denke ich, ist es logisch, weil es wirklich dem Leben entspricht. Bei Gewinnen, bei Verlusten und auch bei den Dingen, wo wir sagen, ach, das ist nicht der Rede wert. Aber auch in der Zeit leben wir weiter und es gibt vielleicht einen Grund, warum es gerade nicht der Rede wert ist. Mhm. Weil wir vielleicht gerade im Funktionieren sind und gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken, was denn der Rede wert wäre. Mhm.
Mhm. Ja, es ist tatsächlich so ein ständiges Auf und Ab und ein ständiges Abbiegen, Kurven, neue Wendungen. Und das fand ich zum Beispiel tatsächlich total erhellend, als ich so das erste Mal von dir dieses Modell quasi so an die Hand gegeben bekommen habe, dass man manchmal um eine Kurve geht und denkt, aber hier war ich doch schon mal. Warum bin ich denn jetzt an dieser warum komme ich denn nicht voran? Warum bin ich denn wieder an genau derselben Stelle? Und das war so hilfreich, dass du gesagt hast, man ist nicht an exakt derselben Stelle, sondern man geht immer nach vorne. Man geht nicht zurück, sondern man geht nach vorne und dreht sich vielleicht und kommt irgendwann aber, kreuzt der Weg vielleicht auch einfach nochmal die Stelle, an der man eben schon mal war, ne? Und so ist es in der Trauer ja eben auch.
Genau, der kreuzt den Weg nochmal oder es gibt einen Parallelweg. Und wenn ich den Weg entlang laufe und dann eine scharfe Rechtskurve habe und laufe den Weg wieder zurück, dann liegt immer jeweils rechts neben mir das, was ich schon kenne von der Landschaft. Aber auf der linken Seite ist doch wieder was Neues. Und ja, ich gehe den Weg weiter und ich komme wieder in eine ähnliche Situation. Ich erkenne Dinge wieder oder ich erkenne ein Gefühl wieder und deswegen denke ich, ich bin zurückgeworfen worden und so weiter. Aber ich gehe weiter mit dieser Erfahrung, auch mit dieser Erfahrung und diesem Gefühl, ich bin zurückgeworfen worden. Mhm. Auch damit gehe ich weiter und wir gehen jede Sekunde unseres Lebens weiter. Und ein Beispiel ist immer wieder, dass ich sage, und auch ein Kind, was mit 5 Jahren trocken war und da stirbt jetzt die Oma und das Kind wird traurig und nässt auf einmal wieder ein. Dieses Kind ist kein Baby und dieses Kind geht nicht auf Start zurück, wie das bei Monopoly ist, sondern dieses Kind geht mit seinen 5 Jahren weiter mit Pipi in der Hose und wird damit auch Sekunde für Sekunde älter. Und das ist eine Erfahrung, die eine Reaktion zeigt und irgendwann wird es wieder weniger werden und aufhören. Aber das Kind ist kein Baby. Und wenn dann gesagt wird, du bist ein Baby, oder wenn ich denke, ich bin schon wieder zurückgeworfen, das macht gar keinen Sinn, weiterzukommen. Das frustriert mich ja auch total. Mhm. Das nimmt mir ja im Grunde auch den Mut und die verbleibende Kraft, die ich brauche, um weiterzugehen. Und wenn ich mir dann so ein Modell anschaue und dann von oben drauf gucke und denke, nee, das ist schon ein weiterer Weg und den muss ich auch gehen, um zum Ziel zu kommen, was ich mir gesetzt habe, dann gehört das dazu und dann ist es in Ordnung und dann kann ich vielleicht auch das anerkennen, dass es gerade verdammt schwer ist und nicht denken, oh, du hast schon wieder versagt. Mhm.
Ja, oder was ich tatsächlich auch nochmal ganz, ganz hilfreich fand, das war mir gar nicht so bewusst, dass du nochmal gesagt hast, dieser Lebensweg, auch dieser Trauerweg, den wir gehen, der Weg sieht aus oder ist quasi wie ein Labyrinth. Aber ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Ein Irrgarten ist etwas, in dem man sich verlaufen soll. Das ist so angelegt. Aber ein Labyrinth ist einfach, da geht es nicht darum, dass man sich darin verläuft, sondern dass es einfach, ja, ein sehr komplexer, vielleicht auch manchmal schwieriger, steiniger Weg ist, ne? Um irgendwo wieder rauszukommen oder irgendwo wieder anzukommen.
Ja, und Das Labyrinth steht ja ganz häufig auch für den Lebensweg, ist ja ein ganz altes spirituelles Modell im Grunde. Das Labyrinth an sich, nicht mein Labyrinth jetzt. Und bei den meisten Labyrinthen, auch die, die in Wiesen reingemäht sind oder die in Maisfeldern sind, da ist es so, dass man reingeht bis zur Mitte und dann geht man auch wieder raus. Und das ist bei diesem Lavier-Lebensweg und Traummodell eben nicht. Man geht nicht wieder raus, das wäre dann in dem Sinne ja dieses Rückwärtsgehen, sondern man kommt zur Mitte hin und da, wo man loslassen kann, ohne den Verstorbenen, den der gegangen ist, meinen Verlust fallen zu lassen, sondern dass ich einfach neuen Mut habe, neue Zuversicht habe und ich durch den Verlust nicht mehr so belastet werde, dass ich gelernt habe, mit der Trauer zu leben, dass ich weiß, sie kommt wie eine Welle ab und zu, ich kann damit umgehen, die gehört auch dazu, weil das Gefühl Trauer eh in mir verankert ist und immer dann kommt, wenn ich das brauche. Aber es belastet mich nicht mehr und es erschwert nicht mehr meinen Weg ebenso. Und das Modell ist ein Lebensabschnitt, das ist nicht mein ganzer Lebensweg. Die Mitte steht nicht dafür, da bin ich angekommen und dann kann ich in Ruhe sterben, sondern eigentlich, da gehe ich weiter und ich glaube einfach, dass der Weg, der sich da anschließt, den ich jetzt noch nicht sehen kann, dass der auch wieder eine Labyrinthform haben wird oder eine Auf- und Abbewegung und das Leben nicht geradlinig verläuft.
Ja, und Leben und auch eben Trauer und Traurigsein nicht geradlinig verläuft, ne? Aber ich glaube, das kennen auch tatsächlich viele, wenn man sich sein eigenes Leben anschaut, ne? Oder seinen Lebenslauf auch tatsächlich, wirklich, wenn man das mal verschriftlicht. Man muss das ja manchmal oder musste das für so Bewerbungen machen und da nochmal zu gucken, wie oft man nochmal links oder rechts abbiegt oder Dinge ausprobiert und sagt, das ist nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, sowohl das Leben als auch die Trauer wäre ja irgendwie oder für mich persönlich gar nicht so erstrebenswert, wenn es so geradlinig wäre. Also es macht doch das Leben auch aus und auch die Trauer aus, dass die nicht immer wie auf so einer Überholspur immer da ist, sondern dass sie auch mal kommt und geht wellenförmig. Ich finde, das entspannt einen doch zu wissen, dass sowohl Leben als auch Trauer beides irgendwie nicht geradlinig verläuft.
Ja, und es zeigt ja auch, dass da noch Lebendigkeit drin ist, wenn später die Linie auf dem Nullton steht, ja, dann stimmt. Ist aus, dann ja. Ist nichts mehr. Thomas, ein Kollege von mir und Freund von mir, von Thomas ist die Frau gestorben, da waren die Kinder noch jung und der Thomas hat gesagt, das, was mir Zuversicht gibt, das ist einfach, dass ich weiß, dass aber nach jedem Tief wieder ein Hoch kommt. Aber ich weiß auch, dass nach dem Hoch wieder ein Tief kommen kann. Und weil ich das mittlerweile weiß, enttäuscht mich das auch nicht mehr so. Sondern ich weiß, ich muss damit rechnen, ich stelle mich darauf ein, ich habe meine Strategien, die ich auch gelernt habe, aber es wird auch nach dem Tief wieder ein Hoch kommen. Und das finde ich nochmal so wertvoll, weil man ja auch eine ganze Weile vielleicht nach einem großen Frust denkt, jetzt habe ich mich angestrengt, jetzt hat es wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Oder schon wieder habe ich Pech. Man sieht ja auf einmal auch die Momente, wo man Pech hat, so wie man, wenn man sich ein rotes Auto kaufen will, auf einmal immer rote Autos sieht, ja. So diese Wahrnehmung ist ja oft auch nochmal eine andere und die Belastung ist in der Trauerzeit eine andere. Und das fand ich einfach auch nochmal so hoffnungsmachend, sonst würde ich das gar nicht über die ganzen Jahre behalten haben, dass er das damals gesagt hat.
Und ich erlebe aber auch in der Trauerbegleitung, weil wir ja sehr viel quasi mit diesem Modell arbeiten, sowohl in der Einzelbegleitung als auch in Trauergruppen. Und ich erlebe da bei trauernden Menschen Erleichterung, weil sie das Gefühl haben von, ich muss jetzt möglichst schnell gut und erfolgreich sein, um die Trauer abzuarbeiten. Und dann lege ich denen das Modell dahin und da sage ich, da kannst du dich noch so anstrengen, da kannst du noch so mit Druck zu versuchen, das schnell wegzuarbeiten. Es wird nicht funktionieren. Und im ersten Moment sind die völlig frustriert und denken, ja, aber das ist ja schrecklich. Und aber dann setzt sich das, dann verstehen die das und dann sind die erleichtert, weil sie wissen, es gibt in der Trauerverarbeitung kein richtig oder falsch und auch vor allem kein je schneller man irgendwie mit irgendwas durch ist, desto besser. Und das ist genau das, was du auch von Thomas beschreibst mit den Hochs und Tiefs. Ne?
Genau. Ich habe einen Vater gehabt, dessen Kind gestorben ist. Der hat hier gesessen und der war auch Ingenieur. Und der hat gesagt, weißt du, Mächte, ich bin Ingenieur und ich brauche einfach Fakten. Und wir haben jetzt über Trauer gesprochen und über die Gefühle. Und seine Frau hat viel erzählt und geweint. Er hat zwischendurch geweint, aber dann hat er gesagt, aber ich brauche einfach Fakten. Und bitte sag mir einfach, wie lange dauert das an? Wann ist es endlich gut? Und wir hatten das Modell in der Mitte liegen gehabt und ich habe gesagt, guck hin. Und da hat er gesagt, ach ja, ich weiß schon. So, die Hoffnung ist einfach da, ich komme da schneller durch. Und tatsächlich kommen die einen schneller durch als die anderen, weil die vielleicht gerade mehr Lebenskraft und Lebensmut haben, weil sie in einem sozialen Umfeld leben, was sie gerade unterstützt, weil sie schon Trauer erlebt haben und Strategien entwickelt haben, weil sie vielleicht mehr Zuversicht eben dabei haben, weil sie einen Verlust haben, wo sie sagen, da habe ich eigentlich auch schon Schlimmeres erlebt. So viele unterschiedliche Gründe gibt es dafür. Und dass man das gar nicht miteinander vergleichen kann. Wenn eine Mutter sagt, Mechtelt, warum geht es mir immer noch so schlecht und den anderen geht es besser, dass ich sage, weißt du, du hast zwei pubertierende Töchter und noch eine Mutter, die du pflegst, dazu habt ihr noch einen Hund, der immer raus muss und in anderen Familien leben vielleicht die Großeltern mit im Haus oder in der Straße und unterstützen. Oder die Kinder sind noch so klein, dass die das noch gar nicht verstehen. Und dadurch hättest du mehr Raum für deine Trauer. Und jetzt musst du dich gerade die ganze Zeit um deine Kinder kümmern und noch um die kranke Mutter. Also all das spielt ja einfach auch nochmal eine Rolle.
Es ist ja abhängig davon, mit welchem Rucksack quasi ich den Weg antrete, ne? Also was ich in meinem Rucksack auch schon trage, was ich vielleicht an traurigen Geschichten schon erlebt habe oder Traumata mitbringe. Ich finde das auch immer ein ganz anschauliches Beispiel, was du uns auch in der Ausbildung mit an die Hand gegeben hast. Ein Kind beispielsweise, wo die Oma gestorben ist und das Kind gar nicht traurig ist und erst Wochen oder vielleicht Monate später das Kind sich die Hand in der Tür klemmt und dann ganz viele Emotionen rauskommen, also Wut und Traurigkeit und Schmerz, wo man sich denkt, aber du hast dir doch nur in Anführungszeichen die Finger geklemmt. Und das ist dann aber ja der entscheidende Moment, wo sich etwas löst und wo die Trauer dann auch rauskommt. Ne? Und das ist ja auch etwas, was ich quasi vorher in meinem Rucksack hatte, was dann erst so ein bisschen zum Vorschein kommt.
Ja, genau. Und das Kind, das auch erst später begreift, und das kann man auch an dem Modell nochmal deutlich machen, das Kind, das erst später begreift und deswegen erst später das benennen kann, warum es traurig ist bei dem Fingerklemmen, wenn man dann sagt, warum weinst du denn so feste, das hat doch gar nicht so weh getan. Mhm. Ja, der Schmerz, der innen drin ist, der rauskommt, wo es noch keine Worte für gibt, wo es noch keine Erklärung für gibt, weil vielleicht das Kind noch nicht mal sprechen kann, tatsächlich. Aber wenn es älter wird und je nachdem, welcher Verlust da war, wenn die Mama gestorben ist und es begreift auf einmal mit 5, 6 Jahren, alle haben eine Mama, nur ich nicht, dann kommt mit dem Begreifen der Schmerz eben auch nochmal halt dazu und die Frage und wieder eine andere Form von Trauer. Genau, und das kann man einfach auch an dem Modell so deutlich machen, dass wir nicht alle Hand in Hand da durchgehen. Das ist ja der Wunsch von Paaren, das ist der Wunsch von Freunden, das ist der Wunsch von Familie, dass man sagt, wir machen das gemeinsam und wir halten alle zusammen. Und wenn du traurig bist, dann setze ich mich mit dir hin und dann weinen wir gemeinsam. Und ich glaube, da werden sich manche jetzt schon die Nackenhaare sträuben, weil die denken, meine Güte, ich will gar nicht mehr kollektiv weinen. Lass mich doch einfach alleine weinen und bitte nicht streicheln, bitte nicht anfassen. Und es kann einfach sein, dass ich denke doch, wenn mein Kind aber kommt, sagt, Mama, ich bin so traurig und können wir uns jetzt nicht nochmal Fotos anschauen oder ein Video oder die WhatsApp-Nachrichten anhören. Und ich in dem Moment denke, oh nein, ich habe gleich einen Termin und das geht jetzt nicht. Und Gott, ich habe heute eigentlich einen ganz guten Tag und nee, das geht jetzt nicht. Und dann sage ich dem Kind, nee, Schatz, weißt du, das machen wir später abends. Und das Kind lässt sich entweder vertrösten oder ist vielleicht auch enttäuscht. Und abends sage ich so, komm, jetzt hören wir es an. Und das Kind sagt, oh nö, ich möchte lieber eine gute Nachtgeschichte hören. Mhm. So, und dann wird einfach deutlich, wir gehen alle unseren eigenen Lebensweg. Und manchmal gehen wir Hand in Hand und manchmal begegnen wir uns gefühlsmäßig auch da. Aber wenn wir erwarten, dass die anderen genau das fühlen wie ich, dann wird das nicht gut gehen, weil ich bin einfach älter, ich habe eine andere Erfahrung. Wenn mein Mann stirbt, dann habe ich den Partner verloren und die Kinder haben den Vater verloren und die Kinder haben noch ein anderes Erleben und noch eine andere Geschichte, die ja noch nebenbei läuft. Also der Tod des Vaters, der Tod des Ehemanns ist dann ja nicht das Einzige, was in unserer Familie passiert, sondern es passieren noch ganz viele andere Sachen. Vielleicht die erste neue Liebe, die da ist, ja?
Das ist ja auch eine Form der Veränderung. Du hast vorhin auch Wörter benutzt wie begreifen oder funktionieren. Das sind ja Wörter, die eben auf die Trauer tatsächlich zutreffen. Vielleicht magst du das nochmal erklären, weil ich glaube, das ist so ein Bild, das viele im Kopf haben, wenn sie von einem Trauerweg ausgehen, haben viele diese Trauerphasen im Kopf, ne? Das bekomme ich wirklich auch in ganz vielen Begleitungen mit, dass mir Leute dann sagen, ja, wütend war ich jetzt schon und jetzt bin ich gerade traurig oder nicht mehr traurig und jetzt denke ich nur noch irgendwie rational. Und dass du ja gesagt hast, ich gehe gar nicht mehr von diesen Trauerphasen, sondern von unterschiedlichen Aufgaben aus. Möchtest du die vielleicht nochmal erklären für Menschen, die das Lebensweg- und Trauermodell noch gar nicht so kennen?
Ja, also anschauen könnt ihr euch das auf jeden Fall auf der Homepage lavia.de, dass ihr das als Bild da nochmal vor Augen habt oder wenn ihr Lebensweg- und Trauermodell eingebt im Internet. Aber das Bild ist so, dass es einen Weg gibt und auf dem Weg gibt es ein gebrochenes Herz. Das heißt, da gibt es einen Verlust, dass ich verlassen wurde, dass ich etwas verlassen musste. Etwas Trauriges auf jeden Fall. Und dann geht es weiter in dieses Labyrinth. Und dieses gebrochene Herz, das steht nicht für die Einmaligkeit von einem großen Schmerz, sondern ich denke, wir werden öfter gebrochene Herzen oder Herzrisse in unserem Leben haben. Und dann geht es weiter und dann gibt es da drin 6 Farben, Orange, Grün, Violett, Rot, Blau und Gelb. Und die wiederholen sich zum Teil oder alle wiederholen sich bis auf Orange. Und das Orange habe ich tatsächlich bewusst an den Anfang gesetzt, weil es manchmal so ist, es passiert ein Unglück und ich funktioniere einfach ganz automatisch und hinterfrage das gar nicht, sondern ich tue das, was getan werden muss, weil es wirklich passieren muss, um auch anderen dabei zu helfen oder weil ich glaube, das muss so sein. Ich denke dabei vielleicht gar nicht nach, ich gehe gar nicht in den Schmerz rein, sondern funktioniere erstmal und mach mein Ding.
Und aber gleichzeitig muss man auch sagen, Mechthild, ist es aber ja gerade, wenn wir von Trauer ausgehen, auch erstmal fast schon ein Schutzmechanismus, ein Überlebensmechanismus, um die Trauer auch erstmal gar nicht zuzulassen, ne? Also das hilft natürlich auch in einer Phase in unserer westlichen Kultur, wo wir viel organisieren müssen, ne? Von Bestattung, Beerdigung, Lebensfeier, Erbe, da sind so viele Dinge, die geregelt werden müssen, wo wir irgendwie oft auch gezwungen sind zu funktionieren. Und da können wir dann natürlich manchmal auch einfach all diese Gefühle, die in der Trauer aufkommen und all diese Emotionen auch erstmal gar nicht zulassen können oder wollen, weil wir erstmal diese organisatorischen Dinge regeln müssen.
Ja, gut, dass du das sagst, Benni. auch in anderen Kulturen, das ist auch manchmal ja so, da wird dir der Kuchen gebracht, da kochst du erstmal ganz lange nicht mehr. Das gibt es hier auch hin und wieder. Aber eigentlich, wenn mein Mann stirbt, organisiere ich die Beerdigung. Dann sorge ich dafür, dass es Essen und Trinken gibt, beziehungsweise es ein Lokal gefunden wird. Genau, das kann mir aber eben auch helfen, nicht so in den Schmerz reinzugehen. Erstmal diese erste Zeit, wo ich vielleicht denke, meine Güte, wenn mein Mann sterben wird, dann sterbe ich mit, dann, ne, man sagt manchmal so lapidar, dann bringe ich mich um, obwohl man gar nicht suizidal ist. Und dann kommt es plötzlich doch ganz anders. Mhm. Und die Gefahr besteht nur darin, wenn ich im Funktionieren bleibe, weil wenn ich zu lange im Funktionieren bleibe, dann nimmt mir das natürlich auch Lebendigkeit und dann gehe ich nicht in die Trauer rein, dann fällt es mir schwer, mein Herz auszuschütten, dann ist mein Herz voll mit Schmerz und ich unterdrücke das immer und kann dann vielleicht sogar in eine Depression reingeraten, weil ich unter Druck stehe, weil ich die Zähne zusammenbeiße, weil ich einfach hart werde und nicht stark. Das wird verwechselt, hart und stark wird miteinander verwechselt. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich zusammenbreche und nichts schaffe. Es gibt dieses von, ich funktioniere total wie eine Maschine bis hin, ich funktioniere gar nicht mehr und dazwischen gibt es einfach ganz viel und es geht auch gar nicht darum zu sagen, du musst da funktionieren oder du darfst hier nicht so lange funktionieren und da nicht so lange funktionieren. Worum es mir geht mit diesem Modell ist auch, dass wir Dinge reflektieren. Und dass mir das oft gar nicht so bewusst ist, dass ich gerade so krass funktioniere.
Ich hatte neulich, Mechthild, in einer Gruppe, in einer Trauergruppe, eine junge Frau, wo der Mann ganz plötzlich gestorben ist und die hatten einen kleinen Sohn und die kam zum zweiten Mal in die Gruppe und dazwischen lagen so ungefähr 4 Wochen. Und dann hat sie gesagt, ich bin gerade so traurig wie noch nie. Und ich kann so viel fühlen, weil ich dank deiner Arbeit und dank dieser Gruppe, in der ich sein durfte, so viel begriffen habe und dadurch auch so viel akzeptieren konnte und erst dann gefühlt habe. Und die hat gesagt, und das hat mich so erleichtert, weil ich habe ein Jahr lang nur funktioniert. Die hat nur als Mutter funktioniert, die hat sich gar nicht oder hatte gar nicht den Raum, hatte gar nicht die Möglichkeit, überhaupt mal ins Fühlen reinzukommen. Und da sieht man aber auch, finde ich, nochmal ganz gut, wie lang solche Phasen sein können, ne? Wie unterschiedlich lang solche Phasen auch sein können. Aber das fand ich tatsächlich auch nochmal für die Frau einfach sehr wertvoll dann, dass sich da irgendwann aber auch was gelöst hat.
Mhm, genau. Und vorhin hattest du ja davon gesprochen, Benni, dass du gesagt hast, wir reden nicht mehr von Phasen, jetzt benennst du gerade Phase, aber das ist es ja auch, es sind Phasen, es sind Facetten, es sind Aufgaben, es sind Prozesse. Ich habe letztens nochmal überlegt und habe gesagt, Mensch, Aufgaben. Barbara, eine Freundin von mir, die selber trauernd war, die hat gesagt, und dann kommst du mir mit Aufgaben und nichts muss ich machen, habe ich gar keinen Bock drauf. So. Und dass ich gedacht habe, ja, aber irgendwie, es gibt schon ein paar Sachen, ich sag mal in Anführungszeichen, muss, aber sagt mir eine Alternative dazu. Manche Dinge muss ich einfach erledigen, ich muss manchmal einfach durch, um weiterzukommen. Genau, aber du warst gerade schon beim Begreifen, genau, ich begreife, meine Mutter bekommt eine Diagnose und ich denke, das kann ich überhaupt nicht begreifen, ja. Und dann begreife ich, sie muss ins Krankenhaus, sie bekommt eine Chemo. Ich begreife, das geht ihr damit gar nicht gut. Ne? Das ist eben nicht so, dass ich es einmal begriffen habe, sie ist krank und sie wird sterben, sondern das wird immer wieder hin und her gehen. Und das Labyrinth, das liegt über diesen Farben, die so wie Tortenstücke verteilt sind und macht dadurch deutlich, ich begreife was und dann will ich das nicht akzeptieren. Oder ich akzeptiere es, das löst aber große Traurigkeit bei mir aus, lässt mich aber auch etwas verändern. Also so geht es immer wieder hin und her und dann begreife ich wieder was und ich begreife wieder was und dann stirbt sie. Und ich stehe da und sage zum Arzt, ja wie konnte das denn sein, dass meine Mutter stirbt? Und dann wird er sagen, aber das habe ich Ihnen doch erklärt, das haben Sie doch gewusst. Und dass ich sage, ja, aber doch nicht jetzt. So. Oder dass dieses, es geschieht tatsächlich, oder auch eine Trennung von jemandem, Ja, ich habe es gewusst, aber es zu fühlen, es zu begreifen, ist ja noch mal was anderes einfach. Und dann kann es einfach so weitergehen, dass ich lerne, damit umzugehen, auch mit diesem Schmerz, mit Traurigkeit. Und wenn dann vielleicht eine Freundin, meine Mutter wäre gestorben, und eine Freundin sagt, weißt du, meine Mutter, mit der habe ich noch mal eine Reise gemacht und das war so schön und wir sind noch mal ins Erzählen gekommen und wir konnten manche Sachen einfach aufklären, die immer zwischen uns standen. Und ich würde vielleicht denken, oh, das hätte ich eigentlich auch gern mit meiner Mutter gemacht, weil es gibt so ein paar Sachen, die stehen vielleicht heute noch zwischen uns und ich werde wehmütig oder traurig noch mal oder muss deswegen noch mal weinen. Dann bin ich nicht zurückgeworfen worden, sondern ich begreife noch mal etwas, was ich vorher gar nicht so bedacht habe, was vorher gar nicht mein Thema gewesen ist. Und dann habe ich aber hoffentlich im Laufe der Zeit gelernt, damit umzugehen und dass mir bewusst ist, es gibt ein Auf und Ab. Und ja, es wird auch wieder gut werden. Und auch damit werde ich mich wieder arrangieren.
Ja, ich begreife zum Beispiel tatsächlich auch immer wieder im Alltag, vermisse ich beispielsweise meinen verstorbenen Vater recht selten, weil wir einfach in meinem Alltag wenig Berührungspunkte hatten. Aber an seinem Geburtstag, an meinem Geburtstag, an Weihnachten, an Ostern begreife ich immer wieder, ah, er ist nicht da. Und das löst natürlich auch immer wieder ein Gefühl von Traurigkeit aus. Und das heißt nicht, dass ich da dann gar nicht mehr funktionieren kann, aber es ist dann eine kurze Phase des Fühlens nochmal, dass ich begreife. Oder wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, mein Begreifen, dass ich nach der Scheidung meines Ex-Mannes und der Trennung, immer wenn ich an unserer alten Wohnung vorbeigehe, begreife ich nochmal wieder, dass wir da nicht wohnen und dass wir getrennt sind. Und das sind ja eben immer solche Momente, dass ich gar nicht denke, oh Mensch, warum habe ich das denn immer noch nicht begriffen? Warum muss mich das denn jetzt noch traurig machen? Und seitdem ich dieses Lebensweg- und Trauermodell kenne, bin ich viel versöhnlicher mit mir selbst. Weil ich weiß, das ist nicht verkehrt, dass ich das jetzt gerade so empfinde, sondern ich begreife einfach nur nochmal wieder aufs Neue.
Wenn wir jetzt hier so sitzen, habe ich gerade gedacht, ach, das muss ich dir jetzt sagen, du hast gesagt, im Alltag habe ich ja mit meinem Vater gar nicht so viel zu tun gehabt, deswegen vermisse ich ihn auch gar nicht so. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass du dich auch da auf eine Trauer eingelassen hast und das nicht weggedrückt hast. Und dass dein Vater dennoch ganz häufig auftaucht, wahrscheinlich häufiger, als du es manchmal selber ahnst, weil ich kenne deinen Vater ja gar nicht persönlich, habe ihn nicht kennengelernt. Aber ich habe ganz oft schon was von dir gehört, wenn du den im Nebensatz erwähnt hast. Mhm. Und wo ich dann sagen könnte, wenn du jetzt hier sitzen würdest und würdest sagen, oh, ich habe manchmal so ein schlechtes Gewissen, ich denke gar nicht mehr an meinen Vater, dass ich sagen würde, doch, der nimmt schon immer wieder Raum eben ein. Und indem du zum Beispiel davon erzählt hast, holst du den ja auch her. Und das macht dir auch Beziehungsort einfach aus, dass du ihn durch Bilder, durch Geschichte herholen kannst. Und auch im ganz normalen Alltag hat man ja auch ab irgendeinem Alter auch nicht mehr den Vater die ganze Zeit neben sich herlaufen. Ja. Aber man hat Dinge verinnerlicht. Man weiß manchmal, wenn ich um Rat fragen wollte und mein Vater ist aber tot, meiner ist auch schon gestorben, dass ich dann überlegen würde, was hätte mein Vater dazu gesagt? Und manche sagen sogar, ich höre dann eine Antwort. Mhm. Und manche sagen, ich weiß die Antwort.
Ja, und weil du gerade Beziehungsort als eben auch eine Aufgabe des Lebensweg- und Trauermodell benannt hast, mein Beziehungsort zu meinem Papa ist auch ein bisschen mein Auto. Weil mein Vater hieß Manfred und ich habe hinten einen riesengroßen Aufkleber auf meinem Bus, da steht Money. Ich habe meinen Bus nach meinem Vater benannt quasi. Und das ist ja für mich, ohne dass ich darüber nachdenke, also ich steige nicht ins Auto ein und denke jedes Mal an meinen Vater, aber es ist ja trotzdem ein neuer Ort irgendwie, weil ich ihn so genannt habe, ja.
Ach, schön, genau, also ne, jetzt werde ich dein Auto, wenn das hier mal vor der Tür steht, auch mit anderen Augen betrachten, das ist ja auch nochmal spannend, dass man auch solche Trigger setzt. Mhm. Trigger sind ja nicht immer negativ benannt. Und dann kann es gut sein, dass ich in dem Moment dann auch gleichzeitig an meinen Vater denke. Mhm. Genau. Ja. Gestern hat eine Kollegin gesagt, weißt du, da ist bei mir was aufgeploppt von damals aus der Kindheit. Und ich war 3 Jahre alt und ich musste gestern dann nochmal einmal so drum weinen, weil mir das bewusst geworden ist. Und dann hat mir das Trauermodell so doll geholfen, weil ich einfach draufschauen konnte. Und das fand ich auch nochmal ganz wertvoll, wie sie das gesagt hat, dass sie eben nicht drin bleibt im Schmerz und nochmal alles Schmerzhafte durchläuft und wieder in diesem Kind drin ist, was sie damals gewesen ist, sondern dass sie heute als erwachsene Person von oben drauf schaut und das schon wahrnimmt und sich zugesteht, dass sie eine Traurigkeit da erlebt hat, die sie vielleicht damals gar nicht so beweinen durfte, aber dass sie sich einordnen kann. Und wir haben die Maria hier. Maria ist über 70 Jahre alt. Der Mann, der ist ganz plötzlich gestorben und ein Jahr später ist ihr Sohn auch ganz plötzlich gestorben. Und ich weiß noch, wie sie mich angerufen hat und gesagt hat, Mechthild, kannst du vorbeikommen? Und als ich da saß, hat sie gesagt, Mechthild, ich weiß nicht, wie man damit klarkommen soll. Wie kann man das überleben, wenn der Mann stirbt und der Sohn stirbt? Und die Maria, die damals, ich meine, Maria war 75, die hat gesagt, ich habe mir das Bild, habe ich mir an die Wand gehängt im Wohnzimmer, weil ich das erstens ganz schön finde und zweitens, weil es mir zeigt, dass ich nicht verrückt bin. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach nochmal so wertvoll, genauso wie Tina, eine Witwe, sagt, ich habe es mir in den Kleiderschrank gehängt und jeden Morgen, wenn ich mich anziehe, halte ich inne und überlege, wo stehe ich heute? Bin ich im Funktionieren, bin ich im Begreifen, im Akzeptieren, im Fühlen? Verändert sich gerade was oder ne, fängt eine neue Beziehung an oder spüre ich meinen Mann ganz doll hier, habe ich eigentlich Platz für eine neue Beziehung. Aber sie sagt, ich weiß auch, dass das eine Momentaufnahme ist und dass ich gleich woanders stehen kann und trotzdem hilft es mir, mich zu orientieren, dass ich nicht verloren gehe.
Ja, und dass man das auch tatsächlich sich bewusst macht und auch eben zulässt, ne? Und eben ganz bewusst mal innehält, in sich reinhorcht, wo stehe ich denn quasi jetzt gerade? Und aber eben auch diese Erleichterung zu spüren, von der du auch gerade gesprochen hast, weil du ja auch gesagt hast, diese angeordnet am Modell sind diese Phasen ja wie ein Tortenstück. Mhm. Und Tortenstücke sind ja vorne ganz spitz. Und das sind ja hier quasi diese Phasen auch. Und manchmal auch darüber nachzudenken, vielleicht bin ich jetzt gerade im Fühlen und ich bin ganz traurig, aber ich bin in dieser Phase, in dieser Aufgabe ganz vorne in der Spitze. Und ich weiß, das ist eben nur eine Momentaufnahme und das kann in 10 Minuten oder morgen irgendwie tatsächlich schon wieder ganz anders aussehen.
Genau. Und in der Realität ist es so, dass die Farben sich auch vermischen miteinander. Das ist vielleicht so ein bisschen wie ein Windrad, was so 6 Farben hat und dann bläst der Wind und dann dreht es sich plötzlich ganz schnell und du kannst gar nicht mehr die einzelne Farbe erkennen. So ist das manchmal auch in so einem Gefühlssturm oder so, dass man sagt, ich weiß überhaupt nicht, was los ist oder ich habe gemischte Gefühle.
Ja, orientieren ist, glaube ich, irgendwie ein gutes Stichwort, eben nicht nur im Leben orientieren, sondern eben auch in der Trauer eben zu gucken, wo befinde ich mich gerade und eben auch zu verstehen, dass es ein Weg ist, dass es nichts ist, was man jetzt einfach eben so abarbeiten oder eben wegpacken kann. Mechthild, ich würde gern noch zu unserer Rubrik kommen, wenn du magst.
Mhm. Ja? Ja, ganz gerne.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benny an Mechthild.
Wir haben jetzt so viel über das La Via Lebensweg und Trauermodell gesprochen. Und ich würde dich gern fragen, Mechthild, wo würdest du dich jetzt hinstellen? Jetzt in diesem Moment, in diesem Raum, in diesem Gespräch, in dieser Podcast-Folge. Wo würdest du dich verorten?
Ja, wir verraten uns ja vor, die Fragen nie. Das ist gerade wirklich ganz spannend. Also ich bin gerade hier durch so ein paar Sachen schon gelaufen. Ich würde mich ins Begreifen stellen. Ins Begreifen stellen und zwar deswegen, weil ich eben gerade ein Wochenende hinter mir habe, wo wir ganz viel damit gearbeitet haben und wo ich tatsächlich wieder begriffen habe, wie wertvoll das ist und wie hilfreich das ist, in der Arbeit anderen etwas zu erklären. Aber wo ich auch für mich, auch an diesem Wochenende, und das halt jetzt auch noch nach, auch nochmal begriffen habe, dass ich auch eigene Verluste, die ich habe, oder eigene Lebenssituationen immer wieder auch darüber reflektiere und es mir hilft beim Begreifen und beim Weitergehen und beim Tolerieren einfach. Von daher das Begreifen, ich würde mich auch deswegen da reinstellen, weil indem wir jetzt darüber reden, begreifen vielleicht auch einige Menschen, die zuhören, wieder, dass das, was sie fühlen, dass das normal ist, dass sie begreifen, ich falle nicht zurück, sondern ich bin einfach einen Schritt weitergekommen, der aber verdammt schwierig war, weil es gerade wieder bergauf ging oder ich durch so einen Sumpf gehe, wo es so schwierig ist, immer wieder die Füße rauszuziehen. Und weil das einfach, ja, so ein gutes Erklär- und Begreifbild ist.
Und du hast ja auch vorhin schon mal gesagt, also vielen Dank erstmal fürs Teilen deiner Gedanken auch und fürs Beantworten der Frage. Du hast vorhin auch schon gesagt, zum Eingang in dieses Labyrinth steht das gebrochene Herz. Und Menschen, die zu uns kommen, haben sich das ja meistens nicht ausgesucht. Aber irgendwie ist es auch todesmutig, sich auf diesen Weg einzulassen und immer weiter zu gehen und nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Von daher sind irgendwie auch alle, die das jetzt gerade hören, vermutlich ja auch todesmutig. Das passt irgendwie auch ganz gut.
Ja, und wo du es jetzt gerade sagst, was, dass man nicht weiß, das hattest du ja schon am Anfang gesagt, dass man manchmal nicht weiß, was hinter der nächsten Kurve kommt. Das ist ja manchmal so, dass man so traurig ist und sich gar nicht mehr vorstellen kann, überhaupt wieder glücklich zu sein. Und man war doch glücklich gewesen und dann hat plötzlich hinter der nächsten Ecke das Pech gelauert. Und dann denkt man so, ja, wie soll das wieder gut werden? Werde ich jemals wieder lachen können? Aber das finde ich ist auch einfach nochmal ganz spannend, weil ich vertraue darauf, dass es irgendeine Kurve gibt, da lauert das Glück, das Glück lauert nicht, das Glück wartet. Das Glück wartet und springt uns überraschend an oder berührt uns überraschend, je nachdem, welchen Begriff ich da lieber mag. Mhm. Und das, finde ich, ist einfach auch nochmal ganz wichtig halt dabei. Und wenn am Anfang das gebrochene Herz steht, dann steht in der Mitte der Schmetterling über der geöffneten Hand, was einfach auch so ein Symbol dafür ist, dass sich etwas weiterentwickelt hat, dass eine neue Freiheit da ist, dass ich loslassen kann, ohne fallen zu lassen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Aber dass ich einfach Start- und Landebahn sein kann für den Menschen oder die Sache, die ich verloren habe, dass es kommen kann, so wie wir heute von deinem Vater gesprochen haben, das kann auch wieder gehen. Da, wo gerade gar nicht dran gedacht wurde. Und ich habe hier gerade so ein Chamäleon auf meinem Schoß sitzen, ein Stofftier-Chamäleon in vielen Farben, ähnlich dem Trauermodell.
Mit großen Glubschaugen.
Ganz genau. Genau, und das würde ich auch für Kinder allemal, aber auch für Erwachsene auch in die Mitte setzen und sagen, ja, wenn wir da ankommen, dass wir sagen, all das gehört zu uns und ja, wir werden immer mal wieder etwas begreifen, es wird uns immer mal wieder berühren, aber auch dankbar machen. Also Gefühle in der Trauer bedeutet ja nicht nur traurig sein, sondern dass man auch dankbar ist, dass man Erinnerungen eben da hat und so weiter und dass wir nicht einfarbig sind auf Dauer, sondern dass wir vielfältig sein können, auch in den Farben, auch in den Aufgaben, die wir zu erledigen haben und dann bunt und gestärkt ins nächste Lebensabenteuer reingehen.
Todesmutig, wie wir sind. Und auf schön auch, Fall. Dass auch das Lebensweg- und Trauermodell und auch das Chamäleon irgendwie ja, für Vielfalt steht, auch für Vielfalt in unserer Gesellschaft, in uns, wer und wie wir sind, wie wir mit den Lebensabschnitten und Herausforderungen des Lebens, Lebens umgehen. Du hast gerade irgendwas von dankbar gesagt. Mhm. Ich bin dankbar, dass du auch da irgendwo auf meinem Weg mal gestanden hast und ich da vorbeigekommen bin. Und sich, ja, dass wir deswegen auch ein Stück unseres Weges irgendwie jetzt gemeinsam gehen, auch mit diesem Podcast.
Ja, und da kann ich auch direkt nochmal zu ergänzen, dass wir als Weggefährten unterwegs sind, aber dass wir eben nicht Schritt für Schritt hintereinander, nebeneinander nur laufen, sondern dass wir zwischendurch mal innehalten und sagen, hey, wo stehst du gerade, ja, oder brauchst du was? Oder,
auf einer Bank sitzen gemeinsam.
Genau. Genau, oder warte mal auf mich, mhm. oder ich teile etwas mit dir, mein Proviant, den ich habe, und ich bekomme von dir was zu trinken, damit ich gut weitergehen kann. So, ja, und wir gucken auf die Landkarte drauf, das eben, ne? Und wir müssen gar nicht Hand in Hand da sein. Wir haben letztens da nochmal drüber gesprochen, dass man verbunden sein kann, ohne dass man gebunden ist. Mhm. Ja, und das gilt einfach auch für so eine Strecke.
Für das Leben und auch für den Tod. Mhm, ne? Das steht ja eben für beides. Vielen Dank, Mechthild, für deine Arbeit und für das tolle Modell. Und ich freue mich schon, bin ganz gespannt schon auf unsere nächste Folge oder die nächsten Folgen und all das, was da so auf dem Weg noch liegt.
Ja, danke, Benni, auch dafür, auch für deine Fragen und für die Erfahrung, die du damit machst und das Ausprobieren. Das freut mich einfach auch total. Danke.
Und danke euch fürs Zuhören.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.